zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Seit Monaten befördern diverse Medien Verschwörungstheorien rund um den Todesfall des ehemaligen Justizsektionschefs Christian Pilnacek. Wir wollen dazu heute Licht ins Dunkel bringen. Willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz. Um einige Fragen rund um den Tod des Sektionschefs zu klären, sind heute Profil Innenpolitikchef Gernot Bauer und Profilredakteur Max Miller bei mir zu Gast. Hallo Max.
Hallo.
Hallo Gernot.
Hallo Franziska, hallo Max, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
Gehen wir gleich medias in res. Wer war Christian Pilnacek und warum, deshalb sprechen wir ja auch, gibt es zu seinem Todesfall einen U-Ausschuss? Das ist doch eher etwas ungewöhnlich, oder?
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, dass es Untersuchungen zur Person Christian Pilnacek gibt. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Ganz im Gegenteil, daran hat sich die Republik jetzt, glaube ich, im letzten Jahrzehnt sogar ziemlich gewöhnt. Wer war Christian Pilnacek? Christian Pilnacek war eine Zeit lang der mit Abstand mächtigste Beamte im Justizministerium. Das war auch nominell. Er war Generalsekretär im Justizministerium und damit eben der höchste Beamte im Justizministerium. Er war aber auch schon davor einer der mächtigsten, wenn nicht der mächtigste Beamte. Und zwar, weil er eine sogenannte Supersektion geleitet hat. Also da gehen wir einen Schritt zurück. Christian Pilnacek war ein in Justizkreisen als ausgezeichneter Jurist bekannter Beamter. Und er hat innerhalb der Justiz eine Beamtenkarriere hingelegt, hat dann 2008 an der Strafrechtsnovelle mitgeschrieben. Er gilt als Architekt dieser Strafrechtsnovelle, die tatsächlich ziemlich einflussreich war. Und zwar deswegen, weil die Staatsanwaltschaften sehr aufgewertet wurden. Davor gab es eine Instanz über den Staatsanwaltschaften, die abgeschafft wurde. Das hieß, in der Praxis heißt das heute, dass die Staatsanwaltschaften sehr viel stärker entscheiden dürfen, ob angeklagt wird oder nicht. Aber gleichzeitig hat die Politik und das Ministerium mehr Macht bekommen, das zu überwachen und damit zu bestimmen. Das war diese Reform 2008. Und was dann passiert ist, Christian Pilnacek wurde zuerst Sektionschef von der Legistik, von der Straflegistik. Also sozusagen, er hat die Gesetze sozusagen mitgeschrieben. Und dann entstand eine Supersektion, wo Christian Pilnacek Sektionschef war. Und das war so, dass die Straflegistik und das Strafrecht, also auch die Umsetzung, zusammengelegt wurden. Und das hat bedeutet, dass, ich habe jetzt gerade gesagt, die Staatsanwaltschaften quasi sind ja vom Ministerium überwacht sozusagen. Und die Spitze dieser Weisungskette, dieser Fachaufsicht, die hat dann Christian Pilnacek eingenommen. Das heißt, auf der einen Seite hat er quasi mitgeschrieben, die Gesetze mitgeschrieben, wie die Staatsanwaltschaften zu handeln haben. Und auf der anderen Seite hat er sie überwacht. Mhm. Und das heißt ganz praktisch, über seinen Schreibtisch ist eigentlich jede sensible Ermittlung, jede politische Anklage, also im Sinn von Anklage, bei der politisch handelnde Personen betroffen waren, das ist alles über seinen Schreibtisch gegangen. Er hatte bis zum gewissen Grad das letzte Wort und er hat sich einmischen können. Da muss man ganz ehrlich sagen, auf der einen Seite, ja, das ist ein Job als Fachaufsicht, also dass die Idee davon ist, Menschen machen Fehler, auch Staatsanwältinnen und Staatsanwälte machen Fehler. Es kann zu Fehleinschätzungen kommen. Es ist im Endeffekt die Idee eines Vier-Augen-Prinzips. Es schaut noch jemand noch mal drüber, gerade bei politisch sensiblen Sachen, um zu verhindern, dass es irgendwie, das weiß nicht, aus Versehen jemand angeklagt wird, der nicht angeklagt werden sollte und es ein großes Tohuwabohu gibt. Es ergibt schon Sinn, grundsätzlich. Das Problem dabei war, dass Christian Pilnacek diese Fachaufsicht sehr, ja, in manchen Justizkreisen überbordend, als überbordend wahrgenommen, ausgeübt haben soll. Das heißt, es gab Dienstbesprechungen, zum Beispiel in der Eurofighter-Causa, wo er gesagt hat, man soll einen Aspekt erschlagen. Die Staatsanwälte der WKStA haben das so aufgenommen, dass Pilnacek das einfach abdrehen wollte, quasi sich politisch eingemischt hat. Und tatsächlich gab es ja nach seinem Tod eine unabhängige Kommission innerhalb der Justiz, die sozusagen sein Wirken sich angeschaut hat. Und das ist dieses Muster oft aufgetaucht, dass eben diese Dienstbesprechungen von ihm genutzt worden sein sollen, um die Staatsanwaltschaften zu einem Entschluss zu bewegen, den sie davor nicht hatten.
Zu dieser Dienstbesprechung, die ist natürlich ein bisschen kompliziert, gibt es natürlich auch, wenn man da in die Feinheiten sich anschaut. Er hat damals mit der Schlagen gemeint, dass sich vielleicht seine Kolleginnen und Kollegen ein bisschen verzetteln in 10 verschiedene Stränge. Und er hat gemeint, da schlagt's, diesen Strang und konzentriert sich auf den einen und bringt es den zur Anklage. Aber es stimmt natürlich im großen Bild, wie Max das geschildert hat. Das war jetzt eine sehr präzise Erzählung über Pilnercheck fachlich. Vielleicht darf ich noch dazu ergänzen, ich habe ihn ja, bin ja doch etwas älter als der Max und ich kenne ihn natürlich, habe den gekannt 20 Jahre lang und natürlich viele Erfahrungen mit ihm auch. Er war natürlich ein eleganter Mann, den haben wir immer durch Wien spazieren gesehen, feines Tuch, groß gewachsen, also der ist schon aufgefallen, auch jenen, auch den Touristinnen und Touristen, also nicht nur jenen, die ihn als Sektionschef kannten, teures Schuhwerk, immer eine Krawatte, Ray-Ban-Brille, also schon eine stattliche Erscheinung. Und es ist eh auch in manchen Medien immer sehr oft beschrieben worden, auch bei uns. Christian Pilnercheck hat sich gern in diesem Innenstadtlokal das Schwarze Kamel aufgehalten, vielleicht für die Nicht-Wiener, das ist in der Nähe vom Tuchlauben, also mitten in der Wiener Innenstadt, in der Fußgängerzone. Dort hat er fast Hof gehalten, dort kommen Journalisten hin, Politiker weniger, muss man sagen, aber Spitzenbeamte treffen sich dort, aber auch Kabinettsmitarbeiter, Meinungsforscher, also diese ganze Innenpolitik-Blase. Und dort konnte man Pilnercheck sehr oft antreffen und mit dem plaudern. Und er war auch im Vergleich zu ihm jüngeren Journalisten, eigentlich immer sehr amikal. Er hat Dinge erzählt. Er hat gar nicht so sehr aus dem Nähkästchen geplaudert. Also zum Beispiel mir gegenüber, und bin oft mit ihm zusammengesessen, da gab es nie so etwas wie einen Geheimnisverrat. Aber er war ein sehr politischer Kopf. Also er war natürlich kein politischer Beamter, sowas gibt es bei uns nicht, aber er war schon jemand, ein klassischer Sektionschef, und wenn man es jetzt zugespitzt sagen darf, der Meinung war, naja, mir ist es eigentlich wurscht, wer unter mir Ministerin oder Minister ist, weil ich bin der Sektionschef und Minister und Ministerinnen kommen und gehen, wir Sektionschefs bleiben. Aber das war ein bisschen sein Selbstverständnis vielleicht, obwohl er natürlich auch immer loyal war zu dem Minister nach außen. Bekannt wurde er durch seine sehr eloquenten Auftritte in den ORF-Interviews, in der ZIP 2. Dort wurde er meines Wissens, glaube ich, ein paar Mal hingeschickt, weil der jeweilige Minister, die jeweilige Ministerin eigentlich nicht wollte und lieber den Sektionschef vorgeschickt hat, um heikle Kausen zu besprechen. Also das war sozusagen eine weiche Facette um Christian Pilnercheck. Und natürlich, sein einsamer Tod im Oktober 2023 hat natürlich eine Tragik.
Um diesen Tod geht es ja auch im Untersuchungsausschuss. Max, worum geht es denn da genau?
Ja, also der jetzt eingesetzte Urschuss, der heißt ja mit ganzen Namen U-Ausschuss betreffend Klärung politischer Einflussnahmen auf Ermittlungen in der Causa Pilnercheck. Jetzt all das, worüber wir jetzt eben geredet haben, ist in dem Fall nicht die Causa Pilnercheck, sondern die Causa Pilnercheck ist eben der Tod von Christian Pilnercheck, den Gernot gerade erwähnt hat. Und genau um diesen Todesfall und um die Ermittlungen danach soll es eben gehen. Es geht ganz konkret um die Nacht von 19. auf 20. Oktober 2023. Am 20. Oktober in der Früh wurde Christian Pilnercheks lebloser Körper eben in einem Seitenarm der Donau bei Rossatz aufgefunden. Und die FPÖ hat jetzt diesen Urschuss eingesetzt, um eben einerseits die Todesumstände zu durchleuchten, aber aus der Sicht von der FPÖ gibt es bei den Ermittlungen der Todesursache wurden aus Sicht der FPÖ mögliche Zusammenhänge zwischen dem Ableben von Christian Pilnercheck und seinen Kontakten zur ÖVP vernachlässigt. Und das heißt, die FPÖ will eben diese gesamten Ermittlungsarbeiten unter die Lupe nehmen. Und da schreiben sie im Urschussbegehren zum Beispiel davon, dass Beweismittel zurückgehalten worden sein sollen, dass Ermittlungsergebnisse verfälscht worden wären und dass JournalistInnen gezielt strafrechtlich verfolgt worden wären, während sie sozusagen versucht haben, da diesen Tod aufzuklären. Und als Hintergrund sozusagen zu diesen ganzen Verfehlungen, die die FPÖ ortet, glaubt die FPÖ oder vermutet die FPÖ auch noch, dass es politische Einmischungen gegeben haben könnte, und zwar aus dem ÖVP-geführten Innenministerium und aus dem ÖVP-geführten Bundeskanzleramt. Also die vermuten da tatsächlich irgendwie eine Verschwörung rund um diesen Tod. Genau, was man noch zum Urschuss selbst sagen muss, der Urschuss ist sehr, sehr unüblich, weil er so einen engen Untersuchungsgegenstand hat. Also wir reden da wirklich von der Todesnacht am 19. Oktober bis jetzt.
2023,
genau, danke. Bis jetzt zu den quasi laufenden Ermittlungen. Also letzter Stichtag ist der 4. September 2025. Und es geht aber wirklich nur um diese Ermittlungen. Und das sorgt dafür, dass dieser Urschuss eben ungefähr 20.000 Seiten an Akten geliefert bekommen hat. große Zahl eh, aber bei vergangenen Urschüssen waren es immer mehrere Millionen Aktenseiten. Also es ist wirklich ein sehr, sehr kleines Bild, das da jetzt betrachtet wird.
Das ist wahrscheinlich auch rechtlich kaum anders möglich, weil was darf denn ein Urschuss? Ein Urschuss ist dazu da, um einen abgeschlossenen Vorgang in der Verwaltung zu untersuchen. Jetzt soll jetzt nicht pietätlos klingen, aber der Tod des Christian Pilnacek für sich ist natürlich kein Akt der Verwaltung, sondern ist ein tragisches Vorkommnis in der Biografie eines ehemaligen Spitzenbeamten. Es geht, wie Max gut ausgeführt hat, um diese Ermittlungen danach und um allfällige Ermittlungsfehler. Ja, ein wichtiges Wort hast du angesprochen, Max, nämlich Verschwörungstheorie, Verschwörungserzählungen, Verschwörungsmythos, die Mythen, die sich um den Tod des Christian Pilnacek, aber auch um die Ermittlungen danach ranken. Und Verschwörung trifft es eigentlich sehr genau. Es gibt also zum jetzigen Zeitpunkt keinen manifesten Beweis, dass die Ermittlungen von der ÖVP gesteuert wurden. Natürlich, das ist die Behauptung der FPÖ, Klammer auf, es ist auch die Behauptung des Peter Pilz in seinen Büchern und in seinen Beiträgen auf zackzack.at. Tatsächlich gibt es noch keinen Hinweis darauf. Warum kann ich das so apodiktisch sagen? Also ich bin hier nicht der Verteidiger des Landeskriminalamts Niederösterreich oder des Innenministeriums. Die ganze Causa wurde ja schon mehrfach vor Gericht verhandelt, nämlich in Medienverfahren gegen die Zack Media von Peter Pilz, die auch das Buch Pilnacek, der Tod eines Sektionschefs, herausgegeben hat. Da wurden all diese Fragen schon behandelt. Nämlich es haben mehrere von diesen Kriminalpolizisten haben gegen die Zack Media Medienverfahren angestrengt, weil ihnen dort genau vorgeworfen wurde, die Ermittlungen zu beeinflussen. Peter Pilz ist es nicht gelungen, einen Beweis zu erbringen, dass die Ermittlungen tatsächlich gesteuert wurden von der ÖVP, beziehungsweise dass diese Kriminalbeamten Ermittlungsfehler vorsätzlich begangen hätten. Drum, aus jetziger Sicht, gibt es keine manifesten Hinweise auf Ermittlungsfehler. Und man kann eigentlich, vielleicht gibt es, es gibt natürlich Fragezeichen. Ja, das berühmte Handy. Warum wurde das Handy des Pilnacek nicht eingehender untersucht? Vielleicht kurz der Hintergrund. Nach dem Tod kamen Kriminalbeamte zur Lebensgefährtin von Christian Pilnacek, der Frau Karin Wurm und einer ihrer Mitbewohnerin. Und in der ersten Darstellung hieß es, sie hätten mit Nachdruck das Handy des Pilnacek verlangt. Stellt sich heraus, nein, so war es nicht. Die zwei Damen haben es freiwillig und aus Eigeninitiative übergeben. Dann fängt der Streit an, warum wurde das nicht ausgelesen? Die Beamten sagen daraufhin, sie durften das gar nicht, weil es gab keinen Hinweis auf ein Fremdverschulden und darum mussten sie das Handy an die Witwe bzw. deren Rechtsanwalt aushändigen. Andere wiederum sagen, die WKSDA war der Meinung, nein, die Beamten hätten dieses Handy doch untersuchen sollen. Es gibt also quasi zu diesen Fragezeichen, gibt es immer den einen Zugang, dann gibt es den anderen Zugang, so ist das halt auch. Aber das ist wirklich manifest. Sabotage gab an den kriminalen Ermittlungen, dafür gibt es keinen Hinweis.
Mhm, genau, wir haben jetzt über das Handy, das medial eigentlich, würde ich sagen, schon auch viel diskutiert wurde. Dann gibt es noch andere Sachgegenstände, aber ihr habt 10 Fragen in eurem Text beantwortet und eine davon ist auch, wurde Christian Pilnacek ermordet? Was ja in einigen Berichten von anderen Medien, würde ich sagen, suggeriert wird. Also was ist eure Antwort darauf?
Also da gibt es eine definitive Antwort. Wurde Christian Pilnacek ermordet? Nein. War es ein Gewaltverbrechen, nämlich vielleicht der Totschlag? Nein. Es gibt überhaupt keinen Hinweis, dass hier Christian Pilnacek mit Gewalt zu Tode kam, auch wenn das natürlich immer noch auch in den verschiedensten Kreisen kursiert. Und wir haben von Verschwörungstheorien gesprochen. Natürlich die abstruseste Verschwörungstheorie ist diese. Es gibt überhaupt keine Spuren an dieser Stelle. Es gibt nur die Spuren, die Fußspuren von Christian Pilnacek. Es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass er ermordet wurde, dass es einen Raufhandel gab. Was es gibt, ist ein offizielles Gutachten, das umfasst 13 Seiten. Und ich darf da noch einmal zitieren, die zwei wichtigen Sätze daraus, die zwei zentralen. Der eine lautet, eindeutige Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch fremde Hand ergaben sich nicht. Und das andere zentrale Die zentrale Aussage ist, dass Christian Pilnacek ertrunken ist. Es gibt dann zwei weitere Gutachten, die hat Peter Pilz beauftragt. Die sind meiner Meinung nach nicht ganz ernst zu nehmen. Diese konnten nur zugreifen, diese zwei Gutachter, einer aus Berlin, einer aus Innsbruck, auf das schriftliche offizielle Gutachten. Die haben keine Bilder gesehen, die haben natürlich den Leichmann nicht gesehen. Also die sind quasi nicht ernst zu nehmen. Und eines dieser Gutachten schließt sich eigentlich auch den Ausführungen des offiziellen Gutachtens an. Also nein, es gab keinen Mord. Und auch wenn man weggeht jetzt von den Gutachten, allein von der Plausibilität, wie sollen das ausgesehen haben? Da haben zwei Häscher auf den Christian Pilnacek gewartet. Woher wussten die, dass er da spazieren geht? Woher wussten die überhaupt, dass ihm der Führerschein abgenommen worden war? Wer hat die dann informiert? Waren die fähig, innerhalb von einer Stunde nach Rossa zu fahren? Also es ist Hanebüchen. Die einzige Frage, die man sich vielleicht stellen kann, war es Selbstmord oder war es doch irgendwie ein Unfall aus dem Ganzen, dass er ausgerutscht ist dort, also gar nicht und dann ertrunken ist.
Also vielleicht nur ganz kurz, das ist auch ein Grund, warum sich viele unter Anführungszeichen Ermittlungsfehler oder warum es so viel Freiraum war für diese Verschwörungserzählungen, weil wenn die Polizei davon ausgeht, dass es kein Verbrechen gab, dann wird natürlich auch kein Verbrechen ermittelt. Wenn man umgekehrt aber davon ausgeht, dass es ein Verbrechen gibt, dann sieht man natürlich an jeder Ecke und an jedem Ende irgendwie einen möglichen Hinweis oder ein mögliches Motiv oder was auch immer. Aber wo es keine Tat gab, gibt es logischerweise auch keine strafrechtlichen Ermittlungen. Ne? Und nur ganz kurz noch, Gernot, weil du gemeint hast, alkoholisiert, also das vielleicht noch ganz kurz beschreiben, wie dann dieser Abend, diese letzte Nacht von Christian Pilnacek war. Also er wurde eben am späten Abend des 19. Oktober schwer alkoholisiert, als Geisterfahrer aufgehalten und die Mitbewohnerin seiner Lebensgefährtin musste ihn dann aus Tulln abholen, hat ihn nach Rossatz gebracht, eben zu seiner Lebensgefährtin und dort dürfte dann gegen 1 Uhr nachts nochmal auf einen Spaziergang rausgegangen sein und von dem ist er nie zurückgekommen. Und aufgefunden wurde er dann eben um 7.51 Uhr von einem Baggerfahrer in diesem Seitenarm der Donau eben. Ja, wie gesagt, es gibt keinen Hinweis darauf, dass es irgendeine Fremdeinwirkung dabei gegeben hätte. Ja, dementsprechend auch waren die Ermittlungen auch keine Mordermittlungen.
Und man muss ja sagen, so ein U-Ausschuss ist ein parlamentarisches Mittel, das die politische Verantwortung klären soll. Und ein U-Ausschuss ist sicher keine Soko Donau, dass der jetzt quasi hier neu ermittelt, was die Arbeit der Kriminalpolizei nachholt. Und das scheinen ja manche Abgeordnete zu befürchten. Also die Fraktionsvorsitzende der NEOS im Untersuchungsausschuss, die Abgeordnete Sophie Wotschke, die sagt zum Beispiel bei uns im Profil, wir wollen nicht, dass der U-Ausschuss zu einer Art Mordermittlung wird. Also dann würden sich die Abgeordneten natürlich auch komplett verfahren, wenn sie jetzt auf einmal quasi die Ermittlungen neu aufziehen wollen, sondern es geht um politische Verantwortungen. Die NEOS zum Beispiel wollen sich noch einmal anschauen, ob Christian Pilnacek quasi ein ÖVP-Agent war, unter Anführungszeichen. Aber selbst diese Sachen wurden schon in einem früheren U-Ausschuss, also die Rolle des Pilnacek wurde schon in früheren U-Ausschüssen behandelt, da war er sogar noch geladen als Zeuge. Daran schließt sich natürlich jetzt die Frage, was kann denn dieser Untersuchungsausschuss überhaupt leisten? Max, du bist ein alter Hase, was U-Ausschüsse betrifft, darf ich sagen, du bist schon in sehr vielen gesessen, hast sehr viel Erfahrung, also was kann denn dieser U-Ausschuss leisten, deiner Meinung nach?
Ich tue mir da tatsächlich auch ein bisschen schwer, weil grundsätzlich muss man ja sagen, U-Ausschüsse sind halt einerseits gedacht, um eben die Arbeit der Exekutive, um die Arbeit der Regierung und der Verwaltung zu überprüfen. Da haben wir jetzt schon darüber gesprochen, das ist ein sehr, sehr kleiner Ausschnitt der Verwaltung, würde ich mal sagen. Klar kann man da schauen, gab es Ermittlungsfehler und eben gab es politische Einflussnahme. Ja, also das wird sich der U-Ausschuss auf jeden Fall anschauen. Sehr viel mehr kann er nicht machen. Das andere, was ich bei U-Ausschüssen eigentlich immer positiv finde und wo ich sie immer versuche zu verteidigen, ist, da sitzen Nationalratsabgeordnete in diesem Ausschuss. Das sind Leute, die eigentlich Gesetze beschließen können. Das heißt, wenn die draufkommen, dass, also im Rahmen des U-Ausschusses draufkommen, dass es irgendwo eine gesetzliche Lücke gibt, dann können die einfach selber schließen. So, jetzt ist bei dem Bereich etwas schwer, sich vorzustellen, was denn diese Gesetzeslücke sein könnte. Das Einzige, was ich mir irgendwie vorstellen kann, ist, es gibt Diskussionen darüber, ob zum Beispiel die Smartwatch von Christian Pilnacek, dass die nicht gleich, also die bei seinem Ableben getragen hat, dass sie nicht gleich ausgewertet worden wäre, oder die ist nicht gleich ausgewertet worden, so. Die liegt jetzt tatsächlich auch wieder bei seiner Witwe, das Originalgerät. Und da ist halt die Frage, okay, dass solche Smartwatches, die messen oft zum Beispiel den Puls, damit hätte man einfach sofort einen klaren Todeszeitpunkt zum Beispiel. Die messen, wie gesagt, den Puls, das würde auch zum Beispiel sagen, wie gesagt, es gibt keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung, aber normalerweise, wenn man mit jemandem rauft, geht der Puls hoch. Wenn es diesen Moment nicht gab, ist auch wieder ein Hinweis. Also all diese Daten wurden quasi nicht als gleich erste Ermittlungsmaßnahme abgelesen und quasi als erstes Indiz verwendet. Und das wird jetzt zum Beispiel als Kritik von manchen Abgeordneten verwendet. Kann man natürlich sagen, okay, wenn es aus Sicht der Abgeordneten so wichtig ist, dass das sofort gemacht wird, dann kann man natürlich eine Verordnung erlassen, zum Beispiel, dass bei jedem Leichnam, der eine Smartwatch trägt, dass das die erste Maßnahme ist. Ja, das ist jetzt, also wir sind da dann wirklich in Detailarbeit und da ist dann auch ein bisschen die Frage, ob das alles sozusagen der Nationalrat regeln muss. Aber das sind noch am ehesten die Dinge, wo ich mir vorstellen kann, dass da irgendwie, dass das Erkenntnisse oder Ergebnisse des Urschusses sind. Sonst vielleicht noch irgendwie, dass man Dienstanweisungen genauer dokumentieren muss oder ähnliches. Aber auch da, ja, es ist, glaube ich, das Grundproblem ist eher das, was wir ursprünglich besprochen haben, dass das eben keine Mordermittlung war und jetzt sozusagen die Standards und der Maßstab einer Mordermittlung drangelegt wird. Wenn das Endergebnis sein soll, dass jeder Leichnam wie eine Mordermittlung behandelt werden soll, ja, auch das kann der Nationalrat theoretisch beschließen. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist.
Ja, der Urschuss muss sicher aufpassen, dass er nicht zu der schon zitierten Soko Donau wird, sondern wirklich sich um die Politik kümmert. Ein Urschuss dieser und auch frühere hatte zwei Ebenen. Die offizielle ist das, was im Gesetz steht, nämlich dass Fakten ermittelt werden sollen und nicht Urteile gesprochen werden. Die zweite inoffizielle Ebene ist natürlich, dass das auch eine Bühne ist, in der die Parteien aufeinander krachen. Das meine ich jetzt gar nicht negativ, weil das gehört natürlich zur Politik dazu, eine kommunikative Auseinandersetzung. Wenn so ein U-Ausschuss aber von dieser kommunikativen Auseinandersetzung in ein Spektakel mündet, dann wird es aber tatsächlich bedenklich. Und so die ersten Schritte lassen schon befürchten auch, dass das ein Spektakel wird. Am ersten Tag seiner Sitzung, am 14. Jänner, am Mittwoch, begibt sich tatsächlich der gesamte U-Ausschuss an die Stelle in den Nebenarm in Rossatz an der Donau, wo der Leichnam des Christian Pilnacek 2023 gefunden wurde. Und jetzt muss man zwei Dinge dazu sagen. Schon prinzipiell ist das schon sehr lang her. Zum Zweiten gab es mittlerweile ein ziemliches Hochwasser, dass die Stelle ganz anders aussieht als bisher. Und weiters liegt natürlich dort jetzt auch sehr viel Schnee, sodass also irgendwas, die dort noch wollen, die Abgeordneten, ist mir völlig unbegreiflich. Also das ist natürlich ein Aktionismus, der auf die FPÖ zurückgeht. Und selbst die, wenn dort Polizisten anwesend sind, die Abgeordneten einweisen sollen, die beim Fund der Leiche vielleicht dabei waren, die dürfen gar nichts sagen, weil sie natürlich als Zeugen noch im Urschuss aussagen müssen. Also da beginnt der U-Ausschuss beginnt mit einem Spektakel, mit einer Farce. Und das finde ich natürlich denkbar ungünstiges Zeichen schon zu Beginn und spricht dann ein bisschen Hintergrund mit Abgeordneten anderer Fraktionen, weil die ÖVP sieht das sowieso so, dann sagen die einem doch, naja, ob da noch viel rauskommen wird bei diesem U-Ausschuss, das bleibt abzuwarten.
Wenn wir auch sagen, sozusagen, er soll nicht zu einer Soko Donau, zu einer Soko Pilnacek werden, die ersten Tage werden das auf jeden Fall, weil die ersten, also eben auf der einen Seite beginnen wir mal den Urschuss damit, dass die Abgeordneten an die Donau fahren und den Tatort unter Anführungszeichen oder halt den Unfallort oder den Einstiegsort anschauen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht grundsätzlich Arbeit von Parlamentariern, dass sie sich irgendwelche Unglücksstellen ansehen. Aber auch der nächste Tag ist jetzt noch nicht der politischen Aufklärung, ja, steht nicht im Fokus, sondern die erste Auskunftsperson, und wir erinnern uns, also Auskunftspersonen sind normalerweise leitende Beamte, Minister, ehemalige Politiker. In diesem Fall ist die erste Auskunftsperson der Baggerfahrer, der den Leichnam gefunden hat. Diese Person wird wohl überhaupt in keiner Welt irgendwas zu politischen Einflussversuchen sagen können, weil sie keine politische Person ist. Das ist ein Mann, der eine Leiche gefunden hat. Der steht dann unter Wahrheitspflicht im U-Ausschuss und wird berichten, wie er eine Leiche gefunden hat.
Er wird dabei nicht lügen.
Ich gehe auch davon aus, dass er nicht lügen wird. Die Frage ist, wie viel quasi politische Aufklärungsarbeit man dabei leisten kann.
Da fängt es ja schon zum Beispiel an, die Abgeordneten von der FPÖ monieren, ja, da gibt es kein Protokoll, warum wurden die Aussagen des Baggerfahrers nie aufgenommen von der Polizei? Und die Polizei sagt, natürlich gibt es Aktenvermerke zur Aussage dieses Baggerfahrers. Also wie gesagt, das wird, glaube ich, ein Hickhack werden, dieser U-Ausschuss, der vielleicht noch weniger bringen wird als bisherige. Und da gibt es dann schon einen Kollateralschaden. Weil wenn jetzt der nächste U-Ausschuss eigentlich zum Spektakel wird, dann werden früher oder später sich die Bürgerinnen und Bürger auch denken, naja, was bringt denn das Ganze noch?
Ja, und wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von dem Kontrollorgan, weil es ist das schärfste Kontrollorgan des Parlaments. Ich halte es für wichtig, dass, also auch es ist jetzt ein Minderheitenrecht, ich halte es für wichtig, dass auch die Oppositionsparteien leicht einen U-Ausschuss einsetzen können, um die Regierung zu überprüfen, um zu kontrollieren. Trotzdem muss man natürlich sagen, also es ist jetzt nicht das billigste Instrument. Es ist einerseits, wie gesagt, es ist das schärfste Instrument, man sollte seine schärfsten Waffen, finde ich, grundsätzlich quasi weise wählen. Aber es kostet auch einfach. Also wir haben uns das angeschaut, die letzten beiden Urschüsse sind ja gleichzeitig gelaufen und waren auch kürzer angelegt als der jetzige und die waren so bei ungefähr 1,5 Millionen Euro an Kosten, die beim Parlament angefallen sind. Der vorangegangene ÖVP-Urschuss, der ist wahrscheinlich, also der wurde verlängert und der ist auch während Covid gelaufen, das heißt, da gab es zusätzliche Maßnahmen, der war sicher teurer, der hat 4 Millionen Euro gekostet. Das heißt, der jetzige wird irgendwo zwischen 1,5 und 4 Millionen, ich schätze mal, um die 2 Millionen Euro kosten. Das ist dort trotzdem ein Batzen Geld für etwas, was grundsätzlich eigentlich Aufgabe der Ermittlungsbehörden ist und nicht des Parlaments.
Mhm. Vielleicht darf ich es schon ankündigen. Max, du wirst dich nach Rossatz begeben.
Ja, mit den Parlamentariern gemeinsam, genau.
Darüber können Sie dann kommende Woche lesen. Die 10 wichtigsten Fragen zum Pilnacek-U-Ausschuss hat unsere Innenpolitik geklärt. Das lesen Sie im aktuellen Profil. Vielen Dank, Max.
Danke.
Vielen Dank, Gernot.
Ich bedanke mich.
Das war zur Frage der Nation, der Profil-Politik-Podcast. Mein Name ist Franziska Schwarz und wir hören uns kommende Woche wieder. Auf Wiederhören.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.